Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast, mit mir, Mona, und dir, Marcel. Hallöchen.
Hallo, hallo Kinder, geht jetzt ins Bett. Hallo.
Nein, nein, hier wird jetzt nicht ins Bett gegangen, hier wird jetzt erstmal so richtig, auch das, hier wird jetzt erstmal so richtig einer weggehört, weil wir natürlich heute auch wieder eine neue Serie im Gepäck haben. Es geht in diesem Podcast ja um Serien.
Das vergisst man ja manchmal, wenn wir zusammenkommen, man vergisst ja, dass wir auch über Serien sprechen. Meistens,
ich weiß, wir
immer.
Sind ja so bunte Kanarienvögel voller geheimer Talente, dass man immer vergisst, dass es hier eigentlich um Serien geht. Serien, die du oft synchronisierst, oft auch guckst, und zwar leidenschaftlich und manchmal sogar bevor die bei Netflix oder sowas quasi erhältlich sind, weil du sie eben synchronisierst. Und du bist quasi unser kleines Serientrüffelschweinchen und ich bin einfach der Gegenpart. Und so läuft dieser Podcast hier für alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Soll es ja geben.
Und, hallo, guten Tag, lieber Ersthörer. Wir sind's, Mona und Marcel. Alles Marcel Flex und Mona Zum Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Monas fast platzender Gebärmutter. Ja, Darmhygiene geht uns alle an.
Ich wünschte, aber es geht natürlich wieder nur uns arme Frauen was an. Und ich habe mir heute gedacht, als dieser 20 Zentimeter dübelartige Verhütungsmethode in mich reingeschoben wurde, habe ich gedacht, warum?
Ja, so. Die Leute dachten nicht gerade, das ist ein Spaß. Und jetzt haben sie mitbekommen, nee, Mona hat eine Spirale. Spirale, was ist das denn? Ja, jetzt geht's untenrum. Ja, willkommen bei Untenrum-List.
Genau, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und deswegen habe ich es jetzt einfach getan. Deswegen bin ich vielleicht auch heute ein bisschen neben der Spur. Aber Gott sei Dank übernimmst du ja das viele Reden, Marcel, weil heute stellst du wieder eine ganz großartige Serie vor, von der ich viel gehört und gelesen habe, und das Internet ist verrückt nach ihr.
Das Internet ist verrückt nach ihr und wir sind ja Diener des Internets, weil wir auch im Internet unterwegs sind. Unser Podcast wird ja nicht mehr gedruckt und an Zeitungsständen verkauft, sondern die Leute müssen das jetzt über dieses neue Internet hören, durch die unsichtbaren Kabel, die überall in der Luft hängen. Das wissen viele nicht, aber also, ich habe das Internet jetzt kurz erklärt, ich helfe, wo ich kann. Und wir sprechen heute über Bridgerton. Bridgerton. Mhm. Bridgerton ist eine Serie, die ist Gossip Girl in vorviktorianischer Zeit. Mhm. Und diese Serie begleitet die fiktiven Persönlichkeiten der Londoner High Society durch die Ballsaison des Jahres 1813.
Das war die Ballsaison schlechthin, ich erinnere mich.
Weißt du noch, das damals,
toll.
Mona?
Natürlich.
Als wir die Bridgertonin waren.
Als wir die Hüften schwingen durften durch den Ballsaal.
Soweit das Korsett es zuließ, haben wir alles gegeben. England, 1813, wir waren wirklich die It-Boys und
wir
Girls.
Wir waren dabei.
Wir waren dabei. Ich sage ja immer, England 1813 ist nur einmal im Jahr.
Ja.
Also Leute, jetzt pass mal auf. Ich erkläre mal, worum es geht. Queen Charlotte, bitte. So nenne ich sie, Queen Charlotte lädt zum Ball ein. Und der Festsaal ist geschmückt. Die Musiker stehen bereit. Die adeligen Familien sind außer sich. Für sie ist es nämlich die große Chance, ihre krumpeligen Töchter in die höhere Gesellschaft einzuführen, wie Mona heute ihre Kupferspirale. Und ihnen einen reichen Ehemann zu verschaffen. Denn nur so, erzählen die Mütter ihren Mädchen, werden sie einmal ein gutes Leben haben.
Ja,
es ist optimistisch. Da hilft auch nur eine Ibuprofen 800.
Genau.
Jetzt pass mal auf. Während die drei Töchter der Familie Featherington, mit diesem Vorgang kein Problem zu haben scheinen, sich in eng geschnürte Haute-Couture-Kleider pressen und das Lächeln schon einmal üben, sieht es bei der Familie Bridgerton. Bei der Familie Bridgerton anders aus. Die älteste Tochter, Daphne, möchte am liebsten nur der Liebe wegen heiraten. Sie begibt sich zum ersten Mal auf den Heiratsmarkt. Sie ist eine Newbie. Sie ist eine neue Braut, sozusagen. Sie ist eine Erstkundin.
Fleisch.
Ja. Und sie ist auf der Suche nach einem Gatten und mit dem Duke von Hastings. Das ist der Herzog von Hastings, der eigentlich geschworen hat, nicht zu heiraten, schließt Daphne einen Pakt, eine Romanze vorzutäuschen, fakey fakey, aus der sich schließlich echte Gefühle entwickelt. Oh Mensch, habe ich ja gar nicht kommen sehen. Und ihre Schwester Eloise, oder wie die Amateure in der Serie sie nennen, Eloise, die will überhaupt nicht heiraten. Und mit der gerät sie auch mal ein bisschen aneinander, die feministische Stimme dieser Serie. Ging es nämlich nach ihr, würde sie studieren und einmal so berühmt werden wie Lady Whistledown.
Oh, und jetzt fragst du, richtige Querdenkerin.
Wer ist also Lady Whistledown? Lady Whistledown ist mit ihrem Klatschblatt berühmt geworden vor wenigen Tagen und die erheitert die ganze Gesellschaft und jedes noch so verborgene Geheimnis der Oberschicht wird gelüftet. Keiner weiß aber, wer ist Lady Whistledown und was ist ihr Geschäftsmodell, denn dieses Klatschblatt wird kostenlos den Leuten vor die Tür gelegt oder in die Hände gedrückt. Wie verdient Lady Whistledown ihr Geld? Wer druckt es? Wer bezahlt die Tinte? Nobody knows.
Das ist ja spannend. Das ist das eigentliche Geheimnis dieser Serie. Sie ist quasi sowas wie Promi-Flash von der vorviktorianischen Zeit. Ja. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen.
Promi-Flash, ne? Lady Whistledown hieß.
Genau, ganz genau. Daher kommt der Name nämlich, wie man natürlich unschwer erkennen kann. Und damit ihr euch das Ganze jetzt mal auditiv vorstellen könnt, nehme ich euch mit in die auditive Welt dieses Trailers zu Bridgerton. Viel Spaß.
Habt ihr gelesen, was Lady Whistledown in Erfahrung gebracht hat?
Nicht noch eine Skandalzeitung.
Diese hier ist anders. Sie verrät die Namen der Personen.
Mein Name ist Lady Whistledown. Sie werden niemals meine Bekanntschaft machen. Doch seien Sie versichert, geneigte Leserschaft. Ich kenne Sie nur zu gut. Die Ballsaison steht kurz bevor. Welche junge Dame vermag es, einen begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen? Seien Sie versichert. Es gibt keinen Skandal, der mir verborgen bliebe und dessen Details ich nicht mit Ihnen teilte.
Da krieg ich doch schon wieder, juckt's mir doch schon wieder in den Füßen.
That's the tea.
Ah ja.
Leute, nach 2 Folgen ist immer noch keiner gestorben. Nix ist explodiert, keiner im türkischen Mord wurde begangen und auch keiner hat jemanden Hurensohn genannt. Das ist nicht meine Serie.
Dies ist wirklich Abbruch. Rückzug.
Stattdessen sehen wir in Bridgerton, wie Frauen sich in Korsetts, ich spreche es halt immer österreichisch aus, Korsetts schnüren lassen. Heute Korsetts. Männer sich mit ihren Affären vergnügen, bumsen. Ja. Und die britische Upper Class auf pompösen Bällen feiert. Ungewöhnlich für eine Shonda Rhimes-Produktion, dass da noch keiner verreckt ist. Denn die Serienmacherin Shonda Rhimes, Godfather of Mona, denn es ist die Erfinderin von Grey's Anatomy. Scandal and How to Get Away with Murder, was ich gerade nebenher gucke, weil da wird gemördert. Das brauche ich manchmal. Die ist bekannt für Dramaserien, in denen ihre, jetzt passt auf, ProtagonistInnen von der einen Katastrophe in die nächste stolpern. Und Bridgerton ist die erste fiktionale Shondaland-Produktion für Netflix. Die Shonda hat nämlich im Jahr 2017 einen 150-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix geschlossen, um künftig exklusiv für die zu produzieren, was natürlich für den US-amerikanischen Center ABC ein herber Verlust ist. Ja. Denn da lief immer alles. Da hat sich der internationale Serienliebhaber und die Serienliebhaberin gefreut, monatelang warten zu dürfen, bis Fortsetzungen kommen. So wie Mona. Ja. Lineares Fernsehen, Mona.
Ich liebe es. Ja. Meine Shonda, ich verehre sie, ich vergöttere sie und jetzt geht's dahin. Zum Netflix geht's dahin und deswegen sag ich euch ja auch, munkelt man ja auch, dass jetzt die letzte Staffel Grey's Anatomy ihr Stündchen geschlagen hat.
Oh nein, Staffel 47. Was soll denn aus den Schauspielern werden?
Wirklich? Und auch mit so einer ungeraden Zahl, ich bin dagegen, muss ich vehement sagen. Und da werde ich eine Woche lang mindestens keine gute Laune haben, ich sag's euch.
Oh nein.
Fahne auf Halbmast.
Oh, 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 oh. Vielleicht ist es ja ein Wermutstropfen für dich, dass Shonda Rhimes nur als Produzentin an Bridgerton mitgearbeitet hat, also als Geldgeberin. Weil Chris van Dusen, das ist nicht zu verwechseln mit Professor van Dusen aus den Hörspielen, der auch an Grey's Anatomy und Scandal mitgewirkt hat, der ist der Serienschöpfer und auch anscheinend wieder Österreicher. Serienschöpfer und ja, also ihre Handschrift ist ein bisschen zu erkennen, weil sie ist sehr colorblind gecastet, die Serie. Mhm. Es ist also trotz des vorviktorianischen Zeitalters von 1813, 13, oh Gott, ich habe noch nicht getrunken, vielleicht ist das das Problem, von 1813 sind auch dunklere Menschen gemischt mit helleren Menschen und aller Farbe, kolörige Menschen, alle sind dabei und alle sind durch die Stände durchgecastet. Deswegen ist es fiktional, aber auch irgendwie gut. So sieht's nämlich aus, ihr kleinen Podcast-Rassisten da draußen. Ihr könnt mir gar nichts.
Ja. Nee.
Und jetzt kommt's, jetzt erzähle ich mal, um was hier richtig geht, nämlich.
Aber bitte, ich brenne.
Im Fokus der achteiligen Serie steht die Teenagerin Daphne, gespielt von Phoebe Denevor. Die ist die älteste Tochter der Bridgerton-Familie und die ist auf der Suche nach einem Ehemann. Also jetzt nicht ganz freiwillig, weil das macht man einfach so. Das ist jetzt, die Mütter sind da sehr eifrig dabei, ihre Kinder zu vermählen.
Es ist Zeit.
Es ist Zeit, weil so funktioniert die Welt damals. Ja. Und es hat sich herausgestellt, es ist gar nicht so einfach. Von der Königin wird sie als großer Fang der Saison erklärt, weil die müssen sich vorstellen.
So hat mich noch nie jemand genannt.
Tja, Mona, du bist zeitlos. Du bist der große Fang.
Hast du gut gesagt.
Ich würde sagen, der große Fang, nicht nur der Saison.
Der Dekade.
Ja, der Dekade.
Wollen wir? Der Dekade. Ich finde nämlich auch. Danke.
Und jetzt passen wir auf. Ja, ist also auch, also die Daphne, die schreitet im perlenbestickten Haute-Couture-Kleid an der Seite ihres Bruders durch den Ballsaal, dem halboffiziellen Heiratsmarkt der Königin. Aha. Und mit Aussagen wie, er ist hinter deiner Mitgift her, nicht dir, er ist nur Zweitgeborener. Oder ein Poet kommt nicht in Frage, bügelt ihr Bruder dann auf dem ersten Ball jedoch einen potenziellen Verehrer nach dem anderen ab, weil der sagt, keiner ist gut genug für dich. Und ich denke dann geh scheißen. Und die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Julia Quinn und ist 1830 in London angesiedelt. Welche Überraschung. Und in der Zeit der britischen Regency, noch vor dem viktorianischen Zeitalter. Ah. Ich als Kunsthistoriker weiß natürlich überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Und dementsprechend erwarten duellierende Männer Ausflüge mit der Kutsche und Liebesszenen bei Kerzenschein die ZuschauerInnen. Eine historische Abhandlung ist die Serie nicht so, weil lediglich Königin Charlotte und ihr Ehemann King George der Dritte gibt es also als reale Vorlage. Alle anderen Figuren sind frei erfunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch auf die zwei realen Personen verzichtet, um zu sagen, das ist komplett eine fiktive Serie, weil das, finde ich, stellt der Serie ein wenig ein Bein, weil Königin Charlotte wird von einer schwarzen Schauspielerin gespielt und Königin Charlotte war halt weiß, weil damals jeder Adel weiß war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt außer Meghan Markle mehr als, wie heißt denn das jetzt? Jetzt habe ich Anthrazit sage, aber das ist keine Hautfarbe.
Nein.
Perlenhautfarbe. Ich habe keine Ahnung, wie heißen das denn? Es gibt so eine Farbe, die ist sehr hell. Stellt euch die vor, die meine ich. Mein Gott, ist für mich auch schon nach 18 Uhr. Und also, nicht nur bei den ProtagonistInnen, auch in Fragen der Ästhetik, der Geschichte und der Besetzung bricht die Serie immer wieder mit der Realität. Hätte man von Anfang an sagen können, ist einfach fiktiv.
Cool.
Und wird mit modernen Elementen ausgeschmückt. Und jetzt kommt's. Das ist mein Lieblings. Das ist in Folge 3 und das liebe ich sehr. Denn ein Streichorchester bei einem Ball spielt Billie Eilish Song Bad Guy im Hintergrund.
Ach, geil.
Das erkennen wahrscheinlich nur Leute, die Ohren haben. Und die anderen denken sich, oh Gott, die haben so glitzy Ballkleider, die komplett erfunden sind und einer kostümhistorischen Prüfung nicht standhalten würden.
Ja.
Ja, und Daphne.
Ach, das ist aber cool.
Ja, das ist ganz cool. Aber wie gesagt, ja. Die Königin ist halt anscheinend die echte Königin Charlotte.
Ja,
die
okay.
ist halt von einer Woman of Color gespielt, aber großartig, geil. Das ist, mir ist es ja völlig egal, ob welche Hautfarbe ja. Jemand hat in einer Serie, solange es gut gespielt ist. Und das ist ja. halt eine Quatschserie, weil da ist Quatsch im Sinne von, es ist keine Dokumentation. So
ja,
meine
ja,
ich
ja,
das.
Ja, ja.
Mhm. Und es gibt auch Daphnes jüngere Schwester, die ist derart frech und feministisch, wie es vermutlich in der aristokratischen Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts vermutlich nur in seltenen Fällen vorgekommen ist.
Wahrscheinlich. Ja.
Aber die ist, die finde ich ganz, ganz toll und die ist halt nicht akkurat, die Serie. Die tut dem, ja. Das tut dem Storytelling gut und es schwingt halt immer so, wie wir bei Shonda Rhimes es auch kennen, immer eine politische Botschaft mit.
Ja. Ja,
ja. Cool. Zum Beispiel so, wenn es um Fragen der Mutterschaft und um heteronormative Liebesbeziehungen geht, dass sich das 19. Jahrhundert manchmal gar nicht so stark vom 21. Krass. Jahrhundert unterscheidet, sehen wir so zwischen den Zeilen. So würde ich es meinen, ja. Mona. Die ja. Serie ist bunt, ja. Bonbonfarben. Man sieht in den ersten 30 Schön. Sekunden schon einen nackten Popo von einem kopulierenden Lord. Und ansonsten ist das...
Das sind mehr die liebsten Lords.
Das sind die liebsten Lords. Und das ist ja. einfach schön. Da haben sie sich mal angestrengt mit dem Popo-Make-up. Es ist eine lustige Serie. Es wird viel getanzt. Es ist pompös. Es ist witty, also so ein bisschen spritzig und ja. zynisch und sarkastisch. Es ist eine tolle Unterhaltung. Es ist okay. mal was anderes. Es ist optisch mal was komplett anderes. Weil es halt so ein bisschen... Ach, ja... auch so eine Persiflage, finde ich, auf Kostümfilme und sowas ist.
Okay. Ich finde es super. Ich habe es überall gesehen und es klingt ja eigentlich nach einer Serie für mich. Und es ist nur nicht eine subjektive Wahrnehmung, dass diese Serie erfolgreich ist, weil sie überall zu sehen und zu hören ist, sondern auch Netflix selber rechnet damit, dass das erfolgreiche Historiendrama, wie die offizielle Genrebezeichnung ist, nach der Premiere im ersten Monat quasi etwa 63 Millionen Haushalte gestreamt haben wollen, sollen, dürfen werden. Und die Serie ist jetzt schon unter den Top 5 der erfolgreichsten Original-Produktionen von Netflix und war in 76 Ländern auch schon auf Platz 1 dieser Netflix-Charts.
Vermutlich nicht im Jemen und im Oman.
Wahrscheinlich nicht.
Shout out!
da rollt doch schon wieder ein Shitstorm auf uns.
Ich warte
zu.
Jeden Tag, nichts passiert. Der Briefkasten ist leer.
Ja, je öfter wir das sagen, desto weniger wahrscheinlich. Weil immer, wenn man was laut ausspricht, wird es weniger wahrscheinlich. Deswegen
vermutlich,
ist es wichtig, dass
Mona,
wir das immer
vermutlich
tun.
Kommt das ja. mit Verzögerung und in 5 Jahren packt jemand eine Folge aus und denkt, wir haben das alles ernst gemeint. Und sagt, ja. Rassismus kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Die waren, wie heißt das?
Doof.
Arabophob. Die haben sich total übertrieben für Equality ausgesprochen, die zwei Huren.
Sowas sagen die dann. Ja. Wenn wir endlich mal reich und berühmt sind, dann buddeln die unsere Leichen im Keller aus und dann kommt genau dieser Abschnitt. So, Leute, sagt nicht, wir hätten es nicht gesagt. Wir sind nämlich hier die wahren Simpsons-Vorhersager. So, und da die Stars, also die Schauspielenden, Teil einer Adelsgesellschaft spielen, mussten die natürlich auch die Gepflogenheiten erstmal erlernen und erinnerlichen von 1813, was wir ja schon hätten gekonnt, weil wir waren ja dabei. Und die Schauspielenden mussten das in einem Bootcamp tun, in dem sie dann...
Hast du gerade ein Bootcamp gesagt?
Nein.
Der kennt das nicht, da gibt's nur Boot. lecker Fisch.
Schmack auf was. Ein Bootcamp. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe Bootcamp gesagt. Wer jetzt zurückspult, 20 Sekunden, der kann das nochmal überprüfen.
Mensch, also interaktiv waren wir noch nie.
Nee, oder? Also es ist die dritte Wand, wird hier sowas von durchbrochen, Leute.
Das ist die vierte Wand, Mona. Das ist
die vierte Wand. Ich
oder
weiß
ist es, wenn man es nicht sieht, das ist die dritte? Das ist jetzt
ja,
interessant.
Weil wir wegen Homeoffice und auch Kontaktbeschränkungen spielen halt da eine große Rolle.
Deswegen haben wir eine Wand weniger.
Ja, genau. So, also die Schauspielenden waren in einem Bootcamp, in dem sie sich mit der Etikette zum Beispiel, also Reiten, Tanzen, Schießen, Boxen, Dinieren, aber auch die Sprache natürlich des 19. Jahrhunderts, mit der haben sie sich da alles vertraut gemacht und nicht nur die Etikette musste gewahrt werden, auch wenn es mal heißer herging, sollte alles möglichst realistisch wirken und damit diese pikanteren Szenen auch wirklich echt wirkten und sich alle wohlfühlen, damit sich das natürlich auch schön ansieht, auf dem Bildschirm übertragen wird, gibt es Sequenzen, die von einer...
Hast du gerade gesagt, damit sich das schön ansieht?
Ja, na, wenn man als Zuschauer sieht, die Schauspielerinnen fühlen sich unwohl, sieht man das ja, gerade bei Sexszenen. Und dann denkt man immer,
es schön aussieht, wenn man was ansieht.
Ja, damit sich die Darsteller...
Rede doch hier weiter von der Fick-Trainerin, mein Gott.
Also, jetzt mobb mich doch hier nicht in einer Tour.
Es tut mir sehr leid.
Nicht! Schau doch! Also, damit sich die Darsteller wohlfühlen und so, wurden die Sequenzen von einer, und das fand ich sehr toll, Intimacy-Koordinatorin, ich kann nicht reden, Lizzie Talbot, choreografiert. Diese Stellenausschreibung möchte ich auch mal sehen von einer Intimacy-Koordinatorin.
Naja, das ist so eine, super. Das ist so eine Bumsdumpteurin.
Eine Sexheilpraktikerin.
Ja, das ist eine ganz wichtige Position, damit keine Schauspielerin, während sie von 17 Kameras umgeben ist, sagt, sie fühlt sich unwohl. Ich bin das ja dafür, wichtig, dass man einfach weniger vor der Kamera bumst. Dann braucht man auch weniger Intimacy. Weil manchmal finde ich... Man kann auch einfach einen Tee zusammen trinken, man kann einfach mal ein bisschen Karten spielen, man muss nicht immer bumsen unter einem linken Baum. Man kann auch mal sagen, heute bumsen wir mal nicht, heute rasieren wir uns gegenseitig den Rücken.
Na, das sagt wirklich bitte keiner.
Ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ich bin voll der Mansplainer. Nee. Yeah, ich hab's geschafft.
Ich bin's ja gewohnt. Es ist mir doch. Ich hab aufgegeben. Bitte, jetzt trinkst du mal einen Tee, beruhigst du mal dein Gemüt und ich blabber hier noch ein bisschen. 30 Sekunden werden genügen. Also, jetzt haben wir die Intimacy-Koordinatorin, jetzt haben wir aber auch noch ein Kostümteam. Du hattest es angesprochen, dass die ganz aufwendig ja auch gemacht sind. Und dieses Kostümteam bestand aus 238 Personen, die diese Kostüme angefertigt haben und unter der Leitung von Kostümbildnerin Ellen Mirojnic.
Die ist auch noch aus der,
ja, die ist bestimmt auch noch aus dem russischen Zarentum dazugestoßen und hat da auch noch ein bisschen was einfließen lassen. Über 5000 Kostüme mit 7500 einzelnen Teilen wurden per Hand da gefertigt und alleine Daphne, die Bridgerton. Hauptdarstellerin, die Bridgerton, genau, Bridgerton, hat über 100 verschiedene Outfits an, die sie natürlich nur einmal getragen hat. Ist ja ganz klar, auch
weil
das
die hatte starken Durchfall. Und dann konnte man das plötzlich nicht mehr benutzen.
Das hat gestunken, das konnte man nicht nochmal anziehen. Und eine Gemeinsamkeit hat Bridgerton sogar mit der heutigen Kim Kardashian. Beide haben denselben Korsetthersteller, und zwar Couturier Mr. Pearl.
Auf einmal heißt er aber Mister. Was für ein dummer, also was soll das denn? Kann er nicht dann Monsieur Pearl heißen?
Nee. Das finde ich auch quatschig, Kacke. Hätte er sich ja schon mal entscheiden können. Diese Inkonsequenz immer. Das ist wirklich schlimm. Das finde ich klasse.
Ja. Ich sage
schön,
dir,
aber es ist doch krass, wie aufwendig das gemacht ist.
Wahnsinnig aufwendig. Also das ist halt dann gibt es diese Massenszenen, in der sich 80 Leute befinden, die alle solche Kostüme tragen. Und manchmal fährt da einfach nur kurz mal die Kamera vorbei. Es ist ein Aufwand. Und also... Man muss es halt schon mögen. Also wer jetzt keine Kostümkomödie oder sowas mag, der findet die Serie natürlich scheiße. Aber sie ist originell, sie ist spitzfindig. Das ist das richtige Wort, was ich mit witty vorhin gemeint habe. Und sie ist unterhaltsam. Sie ist wirklich unterhaltsam. Es ist keine Liebesschnulze, sondern die Gespräche so unter vorgehaltener Hand, wenn Leute so nebeneinander stehen und so tun, als ob die gar nicht reden, sondern nur lächeln, die sind einfach toll. Die sind einfach nur süß. Wenn einer sagt, haben Sie mitbekommen? Die wurde letztes Jahr alleine mit einem Mann im Garten gesehen. Und dann sagt man einfach, so eine Dirne. Und man denkt, ihr seid solche wirklich geiernden Weiber. Es ist lustig. Es ist sehr lustig. Und Männer sind oft gelangweilt von dem ganzen... In der Serie okay, macht halt den Scheiß, ich lese Zeitung. oder sind halt so von wegen, wie auf dem Viehmarkt, dass sie sich eine Frau kaufen. Das ist da gab es auch eine Szene von wegen, ich heirate sie, haben sie auch gefragt. Ich frage doch auch das Pferd nicht, bevor ich es kaufe. Ja.
Eben, also das ist doch einfach logisch. Was für eine dumme Frage.
Und dann
Entschuldigung,
kommt einfach
bitte.
Wieder Ellie Beilisch, wollte ich sagen. Wie hat sie den echten Namen vergessen? Billie Eilish,
ja.
Aber Ellie Beilisch ist auch schön. Ellie Beilisch hört sich an wie so eine Kräuterhexe, die auch im Fernsehen kocht vormittags.
Ja, oder wie so ein Kräuterlikör. Die Ellie Beilisch. bringst du wieder Ellie Beilisch zum Nachtisch? Freilich, singen wir Runde Ellie Beilisch.
Zur Verdauung.
So finde ich auch. Zur Verdauung, genau. So richtig Verdauung. Den Magentrakt riecht es an, freilich. Das finde ich schön. Es klingt, wie gesagt, nach einer Serie für mich. Ich finde das ganz großartig. Ich finde, man sieht, wie aufwendig das ist, auch vom Trailer und so. Und wie schön, es ist einfach optisch sehr schön. Und das reicht ja vollkommen für mich. Also damit ist ja alles erfüllt, was erfüllt werden könnte. Und von daher bin ich dabei, glaube ich, bei der Serie. Und finde das sehr schön. Marcel, ich bedanke mich recht herzlich. Es war wirklich schön, dass du uns diese Serie heute vorgestellt hast.
Du, jederzeit. Da bin ich ja auch fürs Volk und verpflichtet. Und das ist ja meine Art von Charity. Da kenne ich ja nichts. Für unsere 20 bis 21 Zuhörer mache ich das sehr, sehr gerne. Bridgerton. Ja. Und jetzt, wenn ich da jetzt das endlich fertig geguckt habe und wirklich keine Spitze und Saum mehr sehen kann, aber es trotzdem ein cooles Vergnügen war, gucke ich jetzt wieder How to Get Away with Murder, wo ständig jemand das Telefon wegdrückt und sagt, oh mein Gott, du hattest ein Geheimnis von mir, während ich ein Geheimnis vor ihm hatte. Er hatte ein Geheimnis, wir sind so secret, alle haben so tolle Secrets und wir wollen alle kein Drama, aber wir sind die ganze Zeit im Business von allen Peoples und wir sind schon in Staffel 47 und es macht uns ganz, wir lernen nicht aus unseren Fehlern, sonst würde die Serie irgendwann endlich beendet sein. Nee. Und überhaupt Ende. Pum, pum, Explosion.
Das klingt super.
Eine kurze Zusammenfassung. So, eine andere Serie.
Ja, wollte ich gerade sagen. So wünsche ich mir die nächste Folge. Einfach genau so.
Ich hab das Gefühl, wir waren heute anstrengend für die Zuhörer. Nicht so wie sonst, sondern schlimmer.
Ich nehme mich aus dem Bier heraus.
Ich fand, du hast auch mit deiner Scheidenthematik immer, was soll das denn? Es ziemt sich nicht, dass Frauen von ihren Gebärmutterleiden sprechen.
Vor allem in den ersten 5 Minuten. Das war vielleicht wirklich ein bisschen zu früh. Ja. Es tut mir leid.
Ich finde es super.
Ich finde es auch super. Ich durfte das schon 1813 nicht machen, auf meinem Tibetantinnen-Redner.
Auf deinem Tibetantinnen-Mal. Du bist meine beste Freundin.
Ja, da durfte ich das schon nicht machen. Deswegen dachte ich hau es jetzt mal raus. Ach Leute, ich sag's doch, wie es ist. Ich bin heute auf Ivo 800. Das ist halt so.
Ja, Bridgerton, 8 Folgen mit einer Lauflänge von 57 bis 72 Minuten. Jetzt bei Netflix. Ich vergebe 4 von 5 gerafften Rücken in Rosengärten. Mm. Dieser Podcast wurde präsentiert von Ibo 800.
Ja, aber wirklich.
Big Pharma.
Das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen auf mich wirken. Die Ibo 800 geht zurück in mein Ibo 800 Traumland mit gelegentlichen Halluzinationen und bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten in dieser Produktion.
Okay, abspann.
Und dann finde ich, das ist heute eine knackige Folge für einmal hin zur Arbeit oder sowas, oder?
Ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten. Das wäre nicht besser. Und los.
Du hast jetzt noch gedacht, ich rette das, indem sich jetzt mal jemand in diesem Podcast nicht verspricht in einem Satz.
Oh mein Gott.
Und dann bam, bam, kam's.
Wir versprechen uns so häufig, wir sollten TAF moderieren. Bam.
So ist es wirklich. Und Rückzug. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder, Mörserman?
Ja, Abspann ab.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.